Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Hallo. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich mega, dass wir hier sein können. Ich freue mich, dass das Wetter so genial ist, dass wir hier draußen sein können. Ich freue mich, dass wir Lobpreis machen können, weil wir hier draußen sind. Das ist so gut. Und ich bin gespannt, was so passieren wird. Steve ist da mit seinem Team. Richtig gut. Herzlich willkommen. Richtig schön. Wir danken euch jetzt schon, dass ihr diesen Weg auf euch genommen habt und bereit seid, hier uns zu dienen. Wir sind gespannt, was Gott tun wird. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du der Grund bist, warum wir hier sind. Wir haben Sehnsucht danach, mehr von dir zu erleben. Wir haben Sehnsucht, deine Gegenwart nicht nur in unserem Kopf zu verstehen, sondern wirklich zu erleben, was das bedeutet. Und nicht nur hier einmal, so Samstagnachmittags oder Sonntagmorgens, sondern wirklich in unserem ganzen Leben, da wo immer wir auch hingehen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du hier bist. Du bist hier willkommen. Du bist willkommen, das zu tun, was du tun möchtest. Und wir erwarten Großes von dir. Amen. Jetzt ist Steve dran. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe einfach ein paar Fragen noch an dich, weil die meisten von uns kennen dich nicht. Wenn du sagen würdest, drei Dinge, die man über dich wissen müsste, was wäre das?
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Drei Funke.
Und noch zwei weitere?
Ich liebe Jesus und wir haben eine Kirche gestartet in Böblingen. Versteht er mich überhaupt?
Wie fing das, Jesus und Steve, wie fing das an?
Ganz viele Leute haben für mich gebetet und ich bin Gott sei Dank in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe schon viele Dinge erlebt mit Gott. Und bin dann so in eine rebellische Phase einfach ein bisschen weg, wo man Dinge ausprobiert, wo man vielleicht auch Sachen in Frage stellt, die in der Kirche laufen. Und dann kam Gott wieder zurück zu mir und hat mich gefunden. Ja, willst du noch mehr wissen?
Ja, gerne.
also war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Wir waren auf einem Seminar. Willst du die ganze Geschichte hören? Okay. Wir waren auf einem Seminar. Das war ein christliches Seminar tatsächlich. Mein Papa hat mich da angemeldet. Wahrscheinlich, dass ich mal richtig auf den Weg komme. Und ich bin da mit, habe meine Schwester mit eingepackt. Und am ersten Abend war Gottes Gegenwart so spürbar im Lobpreis, dass ich mich weinend zu meiner Schwester umgedreht habe. Ich wusste nichts von Vergebung oder so. Das hatte ich mal klar in der Kirche irgendwie gehört oder im Kindergottesdienst. Aber ich habe ihr gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich als Bruder nie für dich da war oder einfach dich schlecht behandelt habe. Und dann hat sie geweint und wir haben uns da versöhnt. Und dann sind wir abends zurück ins Hotel. Mein jetziger Schwager war damals dabei, also ein guter Freund von mir. Und am nächsten Morgen hat er gemeint, da wäre eine Gestalt in unserem Zimmer gewesen. Ich dachte, er hat nicht mal alle Tassen im Schrank oder sowas. Und tatsächlich sind wir dann zu dem Leiter gegangen, weil ja, es hat ihm wirklich Angst bereitet. Und sind wir zu dem Leiter von dem Seminar und er hat gemeint, ja, bete da drüber, streich das Blut Jesu an die, also natürlich bildlich, okay. Nicht, dass er denkt, wir sind hier verrückt. Aber ja, streicht das Blut Jesu im Geistlichen an die Tür, dass niemand mehr reinkommt und so. Und wir waren jung, also wir waren 15 oder so. Wir hatten keine Ahnung. Wir sind zurück am nächsten Abend in das Hotelzimmer. Wir waren so fertig, wir sind sofort eingeschlafen. Und mir ist dann wieder eingefallen, hey, wir haben vergessen zu beten. Und auf einmal kam die gleiche Furcht wieder in den Raum. Also ich denke mal, das war die gleiche. Ich konnte mich nämlich nicht mehr bewegen. Und ich bin jetzt nicht so der Schüchterne, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen und nicht mehr nach rechts drehen, wo er geschlafen hat, um ihn anzustupsen. Und habe dann meine Augen aufgemacht und dann stand da tatsächlich so ein, ja, so ein Viech halt. Und ich dachte mir nur, die ganzen Bibelstellen von dem Seminartag sind mir so Revue passiert, sind wir hochgekommen und ich habe sie so laut ausgesprochen. Hat nichts gebracht, leider. Und dann ging in dem Flur von dem Zimmer ging das Licht an und dann kam Jesus reingelaufen. Und ich dachte jetzt so, oh nein, jetzt sterbe ich. Das war so meine Theologie, das war so mein Denken, okay, wenn Jesus kommt, er holt dich und da findet gerade so ein Kampf statt, wo du hingehst und hoffentlich geht's nach oben, also oder ja. Und dann kam Jesus rein, ist auf meinem Bett gesessen und ich habe das Einzige, was ich sagen konnte, hey, ich habe nicht gesagt, ah, oh, Jesus, danke, dass du da bist oder sowas. Ich habe einfach nur gesagt, hey, mach mal den da vorne weg. Also ganz, ganz, ganz unreligiös, einfach nur, wollte einfach nur, dass die Angst geht. Und dann hat Jesus gesagt, hey, nee, das machst du, ich habe dir Autorität gegeben. Und dann habe ich einfach nur geh gesagt und er musste tatsächlich gehen. Und dann hat Jesus einfach noch ein paar Dinge über mir gesagt, so, ja, was er denkt, was er so über mich gedacht hat. Und es hat sich angefühlt, wie ich unter einer Dusche sitzen würde, zum ersten Mal wirklich rein, zum ersten Mal ja, sauber und jemand spricht Leben in mein Leben, Leben über mir aus. Und ja, seitdem hat sich mein komplettes Leben verändert. Ja, also Jesus lebt tatsächlich, falls du es noch nicht weißt. Und wenn er mir begegnen kann, kann er auch dir begegnen. Und ich hoffe, er ist dir schon begegnet, sonst wärst du nicht hier. Und es muss gar nicht so krass sein, vielleicht wie bei mir oder so. Es gibt so eine tolle Bibelstelle, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich musste sehen und ich durfte es sehen, aber ich glaube wirklich, dass auch dieses Wochenende, dass Dinge passieren, von denen du erträumt hast, wo Gott bei weitem über deine Träume hinausgeht und dir begegnet und ja, bin gespannt.
So, jetzt eine lange Einleitung, ha?
Ja, aber eine sehr gute Einleitung.
Ja, okay. Du darfst. Okay, ja, Mann, vielen Dank. Hey, genial, also das bin quasi ich. Habt ihr vielleicht noch ein Dings? Ja. Kann ich das einfach stehlen?
Ich nehme mein Handy runter.
Ah ja, okay. Ich hoffe mal, es fällt nicht um. Geht's euch gut? Okay. Ja, mach ich noch. Habe ich nicht vergessen, aber ja. Ich wollte zuerst mal fragen, wie es euch geht. Bei denen weiß ich schon, wie es denen geht. Ich wollte noch ganz kurz sagen, seid ihr ein zusammengewürfeltes Anbetungsteam oder spielt ihr öfters zusammen?
Wir spielen öfters zusammen.
Okay. Ich hatte einfach nur so den Eindruck, und den wollte ich ganz kurz noch teilen. Ich habe irgendwie gesehen, wie Gott euch Schlüssel gibt und euch auf ein neues Level, hört sich immer so ganz geistlich an, aber wie hoch erhebt, wirklich in neue Dimensionen rein und da Schlüssel gibt. Und ich glaube, da ist eine prophetische Salbung auf euch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo alle sind von eurem Team. Aber ich glaube, da ist wirklich eine prophetische Salbung über euch und der Herr lässt euch Dinge wahrnehmen und sehen und also die ganze Gemeinde, ja, und da kommen noch viel mehr dazu, mit den Dingen hineinnehmen, weil die Bundeslade, die hat auf den Anbetern geruht, ja. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Gott euch Schlüssel geben wird, wie hier die ganze, ja, vielleicht der ganze Kreis hier in die Gegenwart Gottes hineingeführt wird. Genau. Setzt es einfach über euch frei in Jesu Namen. Genau. Unser Team, mein Team, jetzt fehlt tatsächlich jemand. Ah, nee, da hinten. Vielleicht könnt ihr einfach ganz kurz mal aufstehen. Die werden nachher noch freigelassen. Nein, Ben, Carla, Matthias und Lena. Absolute, geniale Menschen. Drei von ihnen sind von Bethel, ihr könnt euch wieder setzen. Die machen das dritte Schuljahr bei mir. Und der Ben ist Amerikaner tatsächlich, Berufssoldat und wir in Böblingen, wo wir die Kirche haben, da haben wir so eine Armee-Base Und ja, er wollte eine Gemeinde wie Bethel und wir waren gleich vor Ort, praise God, und konnte da einfach gleich mit einsteigen und er unterstützt, er ist dabei und trägt absolut was Geniales und wir wollen das freigesetzt sehen. Genau. Hey, ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Ja, drei von euch. Praise God, okay. Wie wollt ihr sonst prüfen, was ich sage? Na, Spaß. Hey, es ist absolut ein Vorrecht, bei euch zu sein. Ich hoffe tatsächlich, ihr versteht mich. Wenn nicht, dann sagt Bescheid. Ja. Wie heißt denn das Thema nochmal von dem Ding? Na, Spaß. Wir wollen mehr von Gott, oder? Gegenwart Gottes, come on. Wisst ihr, dass Gott alles daran gesetzt hat, dass er mit uns Gemeinschaft haben kann? Das heißt ja, das heißt nein. Gott hat alles daran gesetzt, dass er mit uns Beziehung haben kann. Wir drehen das manchmal um, wir sagen, hey Jesus, wir wollen zu dir, ja, wir wollen in den Himmel, wir wollen diese Dinge, aber er hat alles daran gesetzt, dass er zu uns kommen kann. Und wenn wir das verstehen, allein diese simple Wahrheit, dann weiß ich, dass er hier ist. Weil er hat alles daran gesetzt, dass er Gemeinschaft mit mir haben kann. Er nennt sich sogar Immanuel, der Gott, der die ganze Zeit bei mir ist. Egal, wie mein Umstand aussieht, egal, was ich vor 2 Minuten über meinen Leiter gedacht habe, egal, was ich vielleicht in meinem Computer angeschaut habe, Gott hat keine Angst vor unserer Sünde. Ich hätte einen Witz erzählen sollen. Ne? Gott ist da. Und wenn er da ist, ist die Frage, wie leben wir, wenn Gott die ganze Zeit bei uns ist? Es gibt einen Vers in der Bibel, in Apostelgeschichte 2, Vers 25, hat mein komplettes Leben ruiniert im Positiven. Mein komplettes Leben verändert. Da heißt es, dass David ein Leben geführt hat, wie wenn Gott zu seiner Rechten stehen würde. Also David, der König David aus dem Alten Testament. Und meine Frage an dich, weil ich stelle sie mir immer wieder, würde mein Leben gleich noch aussehen, wie wenn ich Gott ständig zu meiner Seite sehen würde? Wie wenn der Schöpfer von Himmel und Erde an meiner Seite ist? Der mit einem Wort das Universum geschaffen hat. Dem nichts unmöglich ist. Wie würde mein Leben dann aussehen, wenn das die Realität wäre und ich sehen könnte? Die Gegenfrage ist, wenn es anders aussehen würde wie jetzt, dann habe ich was nicht verstanden, weil das ist die Realität. Es geht nicht darum, oh, jetzt müssen wir mehr Shandarabhasanda machen, jetzt müssen wir unsere Arme heben, jetzt müssen wir das Shofarhorn blasen, jetzt müssen wir fasten und all die Dinge, das ist alles cool. Aber das bringt Gott nicht näher, wie er schon ist. Er ist da. Und wenn wir das verstehen, verändert sich unser komplettes Leben. Weil dann bin ich ein Träger. Egal, wo ich bin. John G. Lake, ein Glaubensheld, der hat gesagt, das Christentum ist eine Erkenntnisreligion. Ich glaube, das Wort Religion ist falsch, weil es eine Beziehung ist. Aber ich glaube, da steckt Wahrheit drin. Das Christentum hat alles mit Erkennen zu tun. Weil Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, die ganze Fülle Gottes wohnt in mir. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich habe Zugang, die ganze Zeit freimütig in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dann ist nur die Frage, ob ich das verstehe und erkenn. Nicht, ob das noch passieren muss, weil das ist passiert. Könnt ihr mir folgen? Deswegen sagt es in Römer 12, erneuert euer Denken. Praise God. In Johannes 3, da heißt es, dass das Wort Fleisch wurde. Jesus ist das Wort Gottes, richtig? Okay, praise God. Jesus ist das Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch. Also er wurde Mensch. Und es zeltete unter uns. Jetzt bist du der Tempel. Jetzt zeltet Gott in dir. Man könnte auch sagen, deswegen ist Jesus, glaube ich, als der Gärtner Maria und Maria Magdalena begegnet, weil er zurück in den Garten Eden ist, da war ja auch der Gärtner. Gott ist mit Adam und Eva in der Kühle des Morgens gelaufen. Und wir sind jetzt der Garten, in dem Gott wandelt. Du bist ein mobiler Tempel. Praise God, dass wir nicht mehr zu irgendwas pilgern müssen, sondern dass Gott ganz viele mobile Tempel hat, dass wir, wo immer wir hingehen, Begegnungen für Gott sein können. Ich war vor kurzem war ich in der Cafeteria, wirklich einer guten bei uns in Böblingen. Hoffe, ihr habt auch so gut. Ich trinke erst seit diesem Jahr Kaffee. So für alle, die, ja, bei uns haben ziemlich viele dafür gebetet. Für alle, die gegen Kaffee sind, ihr seid schon weiter wieder wie ich. Irgendwann kriege ich dann auch wieder die Offenbarung. Jetzt trinke ich seit diesem Jahr ein bisschen Kaffee und finde so ein bisschen raus, was gut ist und was schlecht. Und wir haben echt ein gutes Kaffee bei uns in Böblingen und ich sitze da einfach und trinke diesen Kaffee, davor ein bisschen dem Besitzer von Jesus erzählt. Und ich sitze einfach da drin und er läuft irgendwelche, ja, weltliche Musik. Und dann kommt eine Frau rein, bestellt sich einen Kuchen und auch einen Kaffee und sitzt gefühlt 2,5 Meter von mir entfernt. Und ich habe einmal kurz rüber geguckt, wahrscheinlich zu diesem tollen Kuchen. Und auf jeden Fall, die Frau rückt immer näher her. Also das Kaffee, Corona-technisch, war ziemlich leer. Die rückt immer weiter her. Und ich dachte irgendwann mal so, ja, Ehering habe ich dabei, praise God. Hier, gut, alles klar. Ist ersichtlich, die rückt immer weiter her und her. Und auf einmal sagt sie, hey, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ich habe so gesagt, ja klar, was ist das Problem oder um was geht's? Sie sagt so, Ihre Aura, also die Welt hat keine Worte wie die Gegenwart Gottes ist auf deinem Leben oder wow, ich spüre hier Gott oder sonst irgendwas. Sie hat gesagt, die Aura um sie herum ist so stark, dass es mich richtig anzieht. Praise God, ey. Und dann habe ich einfach einen ganz normalen Dialog mit ihr gehabt und sie zu Jesus geführt. Die kam dann bei uns in die Church. Und warum sage ich das? Nicht, weil der Steve Junke so toll ist. Jeder von uns, auf jedem von uns ist Gott. Er zeltet in dir. Überall, wo du hingehst, kannst du eine Begegnung sein. Du musst nicht mal eine religiöse Aktivität tun. Du kannst einfach nur ruhen in Gott und seine Gegenwart freisetzen. Sagst du, ja, wie setze ich sie denn frei? Einfach sein, einfach ein Bewusstsein zu haben, dass er da ist. Wir sind in Gottes Gegenwart hineinversetzt worden. Du musst sie dir nicht mehr erkämpfen, du musst sie dir nicht mehr verdienen. Du sagst vielleicht, ja, das ist ja das Einmaleins-Evangelium. Absolut. Aber warum glauben wir es nicht? Oh, praise God. Kolosser 1, Vers 9, da heißt es, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willen erfüllt werdet, in aller Weisheit und im geistlichen Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Wollen wir alle, oder? Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Habt ihr das gehört? Du warst mal in der Finsternis und du bist versetzt worden in das Reich seines Sohnes. Das Wort hier, versetzt, ist ein andauernder Zugang. Du hast andauernd Zugang, du bist dort. Es ist ein physisches Wechseln von zwei Standorten. Du bist tatsächlich an einem anderen Ort. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Jesus in Johannes 3 sagt, wahrlich, ich sage euch, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Der redet in der Wir-Person, weil er von Vater, Sohn und Heiliger Geist redet. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, er hat ja da erzählt, wie ein Kind geboren wird, wie der Wind hier rumgeht. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? In anderen Worten, wenn ich von einer Geburt rede, die jeder von euch schon mal erlebt hat oder zumindest mal gehört hat, oder von dem Wind, wie er sich bewegt, und so soll das geisterfüllte Leben sein, geführt vom Heiligen Geist. Wenn ihr schon das nicht checkt, wie soll ich euch von himmlischen Dingen erzählen, wo es gar keine irdische Parallele gibt, mit der ich es vergleichen soll? Und dann sagt er, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Ist das zu viel Bibel für euch? In anderen Worten beschreibt er hier seine Beziehung zu Gott. Er ist hier auf der Erde und gleichzeitig da oben. Paulus fasst es in andere Worte und sagt, wir sind mit Christus an himmlische Orte versetzt. Warum lege ich da so viel Wert drauf? Weil du nicht mehr hier bist. Du hast eine andere Dimension, von der du geleitet bist. Wir sitzen mit Christus an himmlische Orte, um den Himmel hier auf Erden zu bringen. Wo immer wir hingehen, etablieren wir Reich Gottes. Wenn wir die Perspektive des Reiches haben. Ansonsten lassen wir uns von der Welt beeinflussen und machen einfach das, was die halt auch machen. Glaubt ihr mir das? Ja, okay. Kolosser 3. Schaka, aber. Bitte? Okay, ja, aber solange ihr mir glaubt oder der Bibel glaubt, ist alles gut. Ob ihr jetzt Halleluja schreit oder so, ist alles easy. Kolosser 3, Vers 1 sagt auch nochmal, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen in Christus. Wo war Christus nochmal? Habt ihr mir zugehört? Wir zur Rechten Gottes sitzend. Und dein Leben ist verborgen in Christus. Also wo bist du? Zur Rechten Gottes. Crazy, ja? Oh, Leute. 2. Korinther 5, Vers 21. Ich gebe euch einfach mal so ein bisschen Fundament heute Mittag, dass wir heute Abend durchstarten können. 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, dass Jesus zu unserer Sünde wurde, damit wir zu seiner Gerechtigkeit würden. Bist du so gerecht wie Jesus? Ja, come on. Anders würdest du in Gottes Gegenwart nicht überleben. Und wir müssen das realisieren. Wir müssen realisieren, dass wir gerecht sind. Und gleichzeitig, weil wir gerecht sind, sind wir auch heilig. Okay. Römer 6, Vers 4. So seid nun, ihr seid nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung. In anderen Worten, wir sind mit Christus auferstanden. Wir leben jetzt ein neues Leben. Nicht mehr eins geprägt von Sünde, sondern eins geprägt von seiner Gerechtigkeit. Und das ist wichtig, weil wenn wir wissen, dass wir gerecht sind, dann kann ich kühn und mutig ins Allerheiligste, in seine Gegenwart. Wenn ich aber das nicht verstehe, dann ist es ein Krampf und es ist Furcht und es ist Angst. Aber es heißt, und deswegen heißt unsere Kirche fearless, furchtlos. Es heißt, dass die perfekte Liebe jede Furcht austreibt. So Furcht und Liebe können nicht koexistieren. Und der Kontext von die perfekte Liebe treibt jede Furcht aus ist, dass die perfekte Liebe die Furcht von der Strafe, vom Gericht austreibt. In anderen Worten, du kannst, weil du angenommen hast, dass du geliebt bist von Jesus, kühn und heilig ins Allerheiligste rennen und einfach mit Papa Gott sein. Egal wie es dir geht, egal was du gemacht hast, egal wie dein Umstand aussieht, egal wie es gerade auf deiner Arbeit ist, das Reich Gottes ist eine Handbreite entfernt. In anderen Worten, es ist ein Perspektivwechsel. Egal was gerade abgeht, ich kann mir immer 3 Sekunden nehmen und sagen, danke Papa, dass du da bist. Was würde passieren, wenn wir das leben würden? Was würde passieren, wenn wir ständig, egal wie es uns geht, immer mal wieder, boah, ich merke, ich bin hier gelebt, ich werde gelebt. Ich werde vom Stress, der um mich rum ist, gelebt. Aber eigentlich heißt es ja hier, Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, durch was sind wir gerechtfertigt? Durch Glauben, nicht durch eigene Werke. Du kannst Gott nicht recht machen. Egal wie sehr du es versuchst, deswegen musste Jesus sterben. Praise God. Haben wir Friede mit Gott? In anderen Worten, Friede ist Glaube. Warum? Friede lässt Kontrolle los und kann vertrauen. Dann lasse ich mich nicht mehr stressen, weil ich weiß eh das Outcome. Wir sind Sieger. Ich habe das Buch gelesen von hinten. Also nicht verkehrt rum, aber wenn du das letzte Kapitel liest, dann weißt du, dass wir gewinnen. Was soll mich dann aus der Spur hauen? Nur wenn ich selber die Kontrolle noch haben will. Leute, die gestresst sind und die sich Sorgen machen, die partnern eigentlich mit einem weißen Geist und sagen, Gott existiert nicht in meiner Zukunft. Ist zu heftig. Aber eigentlich ist es das. Du denkst an eine Zukunft, die Gott nicht beinhaltet, wenn du dir Sorgen machst. Aber hier heißt, dass wir gerechtfertigt wurden, aufgrund dessen haben wir Frieden in unserem Leben. Wenn es da draußen stürmt und tobt, dann können wir Friede haben. Wie genial ist es, in einer Zeit wie dieser zu leben? Könnt ihr euch vorstellen, dass es Generationen gegeben hat, die haben noch nie in einem Konflikt gelebt. Und wir leben jetzt in einer Pandemie. So komisch, wie sie auch ist. Aber wie krass ist es oder cool, oder dass wir in dieser Zeit leben und jetzt das Licht sein können. Ich sage nicht, dass die Pandemie cool ist. Aber wir haben die Lösung. Und wir brauchen uns nicht fürchten, wie die Welt sich fürchtet. Weil wir einen Friede haben. Römer 3, Vers 23. Ich habe es vorhin, ist mir das eingefallen im Auto. Ich fand es so gut, ich lese einfach vor. Ich lese euch so viel Bibel vor, weil das ist das Fundament. Nicht im Steve Junke seine Worte oder sowas. Sondern ich gründe mein Leben auf der Wahrheit. Das nächste Mal, wenn irgendein Umstand oder wenn irgendwas kommt, das dir sagt, hey, du hast heute vergessen, die Bibel zu lesen. Oder deine stille Zeit ist ziemlich kurz gewesen heute. Deswegen spürst du auch heute die Gegenwart Gottes nicht so. Dann ist das eine Lüge. Weil du machst die Gegenwart Gottes abhängig von deinen Werken. Aber ganz ehrlich, so bin ich aufgewachsen. Man musste immer bezahlen. Man musste es dem Gott da oben recht machen. Und das hat er mir nicht gesagt, das haben die Menschen um mich herum gesagt. Die haben gesagt, ja, du musst halt einfach mal ein bisschen mehr reinpressen, dass du ein bisschen was erlebst. Ja, was bedeutet denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. Lese halt mal ein bisschen mehr deine Bibel. Ja, ist Bibellesen schlecht? Nee. Aber wenn ich sie benutze, um von Gott was zu erkaufen, was er mir als Geschenk gegeben hat, dann bin ich doch, ihr wisst, was ich dann bin. Römer 3, Vers 23. Denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Schon oft zitierter Vers. Alle haben gleich gesündigt. Es gibt keinen Unterschied. Aber leider wird er einfach nicht weitergelesen. Denn da heißt es, und werden ohne Verdienst. Mit wie viel Verdienst? Ohne. Ohne ist im Urtext ohne. Ohne Verdienst, ohne Zutun von dir, ohne ein bisschen Leistung, außer dein Ja, dein hingegebenes Ja, dass du glaubst, werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Durch was? Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. In anderen Worten, durch sein Blut, durch das, was Jesus erkauft hat, hast du Zugang. Die ganze Zeit. Warum machen wir die Gegenwart Gottes von Gefühlen abhängig? Kann ich die Gegenwart Gottes spüren? Absolut. Aber was passiert, wenn ich sie nicht spüre? Bedeutet dann, das stimmt nicht? Nee. Gott ist immer noch da. Er ist zu meiner Rechten. Jesus lebt in mir. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Wow, ich bin nie wieder alleine. Wir sind eine 3-4er-Kombination. Und jeder, der mir begegnet, begegnet dem Himmel. Weil die repräsentiert den Himmel. Ja, whatever. Ich werde es wahrscheinlich erst heute Abend checken. Brüder, Römer 10, Vers 19. Brüder, weil ihr nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum habt. Wohin hast du Zutritt? Was ist sein Heiligtum? Oder was ist das Heiligtum? Seine Gegenwart. Ein Lebensstil in seiner Gegenwart bedeutet zuallererst mal, ich realisiere, was mit mir am Kreuz passiert ist. Zuallererst realisiere ich, was mit ihm am Kreuz passiert ist, weil er zu meiner Erlösung wurde. Aber das Krasse ist, er ist nicht nur für mich gestorben, er ist als ich gestorben. Und deswegen kann ich gerecht vor Gott stehen. Ob ich das spüre oder nicht, das ist ganz egal. Und das Ding ist, wenn ich möchte, dass meine Taten sich ändern, wenn ich will, dass ich kühner bin, wenn ich will, dass die Dinge auch in meinem Leben passieren, dann bedeutet das nicht, dass ich mehr Werke tun muss, damit das passiert, sondern ich muss meinen Glauben ändern. Weil mein Glauben verändert mein Denken und mein Denken verändert mein Handeln. So in anderen Worten, ich kann nicht durch meine eigene Kraft versuchen, jetzt kühner zu leben, nicht ermutiger zu sein, sondern ich gebe mich im Frieden hin, lass Jesus mein Denken verändern und aus dem heraus werden sich meine Taten manifestieren. Ich liebe diese Gottes-Generäle-Bücher. Kennt ihr die? Nee? Könnt ihr mal googeln, gibt's auf Amazon oder sonst irgendwas. Schleichwerbung. Ich liebe diese Bücher. Das sind Biografien von Menschen, die nach dem Kreuz gelebt haben. Vor 100, 200 Jahren. Und da gibt's Leute wie Smith Wigglesworth. Die haben, das heißt von ihnen, dass sie in einen Zugwaggon eingestiegen sind. Und dass jeder in dem Waggon auf die Knie ist und Jesus bekannt hat, weil Gottes Kraft und Herrlichkeit so auf ihrem Leben war. Charles Finney, auch so jemand, ist in eine Fabrik reingelaufen. Die ganze Fabrik ist auf die Knie und hat Gott bekannt. Warum? Weil sie was erkannt haben. Die haben erkannt, sie wollen nicht mehr für sich selber leben. Sie wollen, dass Gott durch sie lebt und das nicht aus eigener Kraft, sondern aus Hingabe. Darf dein Leben oder ist dein Leben hingegeben? Oder drehst du dich noch um ich mich meiner mir, ach, er segne uns alle vier? Das Evangelium ist so einfach. Ich kann euch nicht mal eine neue Botschaft geben, die ist schon alt. Aber ganz ehrlich, ich glaube sie. Ich glaube die Botschaft. Und weil sie so einfach ist, glaube ich wirklich, dass sie manche nicht checken. Da muss doch ein Haken dabei sein. Ich muss doch noch irgendwas tun. Du willst nachher was tun, absolut. Aber nicht aus deiner eigenen Kraft. Sondern du willst was tun, weil Gott mit dir Dinge machen will. Und dann ist nicht mehr ein Krampf aus eigener Kraft, kühn zu sein und vor irgendeiner Masse, ja, Jesus liebt euch und hat einen Plan für euer Leben. Wir alle lieben das. Ja, wenn man mit den Evangelisten unterwegs ist und dann führt er da jemand zu Jesus und da und man kriegt so ein schlechtes Gewissen, was mache ich als Christ? Ist man überhaupt noch Christ, wenn man mit solchen Leuten unterwegs ist? Aber genau das ist das Problem. Wir vergleichen die Werke, die wir haben, wenn es gar nicht um Werke geht. Zuallererst sind wir alle gleich angenommen. Und aufgrund von der Offenbarung, die ich als Sohn oder Tochter habe, lasse ich mich benutzen. Und dann wird es ganz einfach. Weil dann muss ich es nicht mehr tun. Ich ende mit einem Zeugnis. Dann hole ich das Team nach vorne. Ich war im Fitnessstudio. Man sieht es nicht mehr so arg. Aber ich war im Fitnessstudio und habe Trizeps trainiert. Trizeps ist so ein Muskel da hinten. Und habe Trizeps trainiert. Und ich finde es immer so lustig, weil, Leute, ich denke auch nicht immer an Reich Gottes da. Ich bin nicht so weit weg von da oben oder so weit weg da oben, dass ich hier nicht mehr nützlich bin, okay? Aber ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass wir so spooky irgendwo da oben abgedriftet sind, dass wir hier nicht mehr zu gebrauchen sind. Aber ich glaube, dass Gott schon will, dass wir immer wieder diese Perspektive des Himmels oder ihn anschauen, ein Bewusstsein haben, dass er da ist. Weil das verändert was. Es verändert uns. Weil glaub mir, wenn du Gott sehen könntest zu deiner Rechten und du gerade deine Sünde tun willst, ich glaube, du überlegst dir nochmal. Da kommt eine Ehrfurcht Gottes auf uns. Auf jeden Fall, ich war da Trizeps trainieren und mit meinen Kopfhörern auf und christliche Musik. Und ich habe trainiert und auf einmal sehe ich jemand, der sich da aufwärmt gegenüber von mir. Ich dachte mir so, ja cool, okay. Wow. Und ich trainiere weiter, nächster Satz, nochmal ein Satz und der wärmt sich immer noch auf. Ich dachte mir einfach so, nicht christlich, will der sich der ganze Tag aufwärmen oder was macht er hier? Und der schaut irgendwann mal zu mir rüber und ich denke mir so, servus, hi. Und einfach schnell weiter trainiert. gar nichts, nicht mal irgendwas Religiöses gedacht. Auf einmal kommt er zu mir und tippt mir auf die Schulter und ich dachte schon, oh nein, darf nicht wahr sein. Was ist jetzt schon wieder? Und er sagt so, hey, du hast gerade zu mir rüber gezeigt. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich dachte mir so, ja, erzähl mal, Kopfhörer runter. Ja, was ist? Ja, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Was ist denn passiert? Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Okay, alles klar. Was ist passiert? Schon seit der Geburt fehlt mir hier hinten Muskeln, deswegen muss ich mich so lang dehnen. Ich kann mich nicht runterdehnen. Und du hast zu mir rüber gezeigt und mir wurde es ganz warm und jetzt ist es mir zum ersten Mal möglich in meinem Leben, mich komplett runterzudehnen. Aber praise God, ich habe nicht mal irgendwas gedacht. Aber warum sage ich das? Gott erinnert mich manchmal, dass er da ist. Durch solche Dinge. Und ganz ehrlich, ich nehme das zum einen, natürlich ist es cool, und zum anderen ist es für mich was Erbietendes oder was Ehrfurchtvolles, weil in dem Moment habe ich nicht mal an ihn gedacht. Und es erinnert mich so, dang it, was wäre möglich gewesen, wenn ich da reingelaufen wäre, schon mit dem Bewusstsein, dass er da ist. Ich könnte euch tausende solche Geschichten erzählen. Jehova Sneaky, sagen wir da dazu. Ja, whatever. Auf jeden Fall. Gott schleicht sich so in unser Leben ein und erinnert uns so, hey, ich bin da. Come on, lass uns Geschichte schreiben. Lass uns Menschen verändern. Lass uns Menschen lieben. Gott ist mit dir. Er liebt dich bedingungslos. Er wohnt in dir. Nichts mehr kann das ändern. Nichts mehr, außer du. Aber er hat alles gemacht, um Beziehung mit dir zu haben. Alles. Du kannst jetzt kühn, gerecht vor ihm stehen und Friede haben. Nicht mehr gestresst sein, weil ein Baum produziert Frucht, nicht indem er gestresst ist. Das seht ihr ja hier. Die machen nicht blub. Die sind einfach. Sie sind. Und aus dem, wer sie sind, kommt Frucht zur rechten Zeit, oder? Warum versuchen wir mit unserer eigenen Kraft Dinge herauszupressen? Nur weil wir unser Leben vergleichen mit irgendjemand anders. Als wir Kirche gegründet haben, da kommt man immer in solche Situationen, wo man hört immer so, ja, wie viele Leute waren denn da? Habt ihr auch die Leute gezählt, wie viele da waren? 200, 300, 400, was weiß ich. Und irgendwann redet mal Gott zu mir so, hey Steve, warum ist dir wichtig, wie viele Leute hier sind? Ich werde dich nie fragen, wie viele Leute an dem und dem Datum bei dir in der Kirche waren. Ich werde dich fragen, ob du treu und gehorsam warst mit dem, was ich dir gegeben habe. Merkt ihr was? Wir drehen Sachen komplett in eine falsche Richtung. Die sind gar nicht relevant. Egal wie viele Leute da sind, wenn Zahlen wirklich wichtig wären, dann wäre Jesus der schlechteste Leiter gewesen. Der hatte 12 und hat nur einen verloren. Aber das ist nicht wichtig. Also manchmal ist es schon wichtig, versteht mich nicht falsch, aber lass uns doch für eine Person genauso da sein wie für 100. Es ändert nichts an unserem Wert. Gar nicht. Reinhard Bonnke, mit dem schließe ich tatsächlich, hat mal gesagt, er predigt vor einer Person genauso wie vor 1000. Und Heidi Baker, auch so eine Glaubensheldin, die sagt, sie hält an für eine Person. Können wir anhalten für eine Person am Tag und uns kurz Zeit nehmen aus unserem stressvollen Leben und sagen, hey, Entschuldigung. Hat heute schon mal jemand zu ihnen gesagt, dass Jesus sie liebt und dass er einen Plan für dein Leben hat? Ein Satz, der kostet uns 3 Sekunden für unserem Leben. Ich habe schon 1000 Mal erlebt, wie Leute in Tränen niedergebrochen sind. Eine Person hat sogar gesagt, sie wollte sich das Leben nehmen und hat zu Gott gesagt, er muss einen Engel oder sonst irgendwas schicken, um der Person zu sagen, dass er real ist. Ansonsten nimmt sie sich heute das Leben. Und dann komme ich daher, ich habe mir nicht mal irgendwas gedacht. Ich leg mein Zeug beim Aldi auf die Kasse und dann, hey, hat Ihnen heute schon mal jemand gesagt, dass Jesus Sie liebt und einen Plan für dein Leben hat? Boom. Ein Satz. Wir denken immer, wir müssen Shandarabasanda, die großen Actions machen. Ein Satz kann Leben verändern. Come on, das ist möglich, oder? Yes, come on. Vielleicht kann das Team nach vorne kommen. Die haben noch ein paar prophetische Worte und Eindrücke. Aber vielleicht lass uns doch noch mal ganz kurz aufstehen, wenn es dir möglich ist. Ich will einfach noch mal ganz kurz für uns beten. Du kannst deine Hände hier so als Empfangstellung machen. Du brauchst aber auch gar nichts, Mann. Alles easy. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass unser Glaube nicht gegründet ist auf Gefühlen oder Emotionen, sondern unser Glaube ist gegründet im Glauben. Jesus, und ich bete, dass dieses Bewusstsein zunimmt, diese Erkenntnis zunimmt, dass du ein guter Vater bist, dass du mit uns bist, dass du uns bedingungslos liebst und dass du uns gebrauchen willst. Ich bete, Vater, dass jeder Leistungsdruck hier fällt, dass jede Art von, ja, ich muss es Gott noch beweisen oder ich bezahle mit meinem Bibellesen, ich bezahle mit meiner stillen Zeit, ich bezahle mit irgendwas für deine Liebe, dass es jetzt geht, Vater. Sodass wir wirklich frei werden. Frei werden, ohne Druck zu dir zu kommen, Jesus. Und diese Gegenwart wahrzunehmen, für die du bezahlt hast. Und du bist gekommen. Wir müssen einfach nur dich umarmen. Wir müssen einfach nur Ja sagen. Du bist schon da. Und ich liebe das, Jesus. Und Vater, wir lieben dich. Und wir ehren dich. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Und ich bete, dass das unser Denken verändert, sodass wir noch mehr tatsächlich spüren nachher, weil wir realisieren, du bist immer da. Dass wir nicht irgendwelche Dinge tun müssen, um was zu spüren, sondern einfach nur unsere Perspektive auf dich zu setzen, Jesus. Danke, Vater, dass du hier bist. Amen. Come on. Leute, kommt mal hier nach vorne.
Okay. While I was here praying,
während ich hier war und gebetet habe,
really listening to Steve.
Really listening. I was listening to Steve. Ich habe Steve zugehört.
The Lord, I felt laid a word for the gentleman who's standing right there.
Da hat mir Gott ein Wort gegeben für den Herrn, der da steht im blauen Shirt.
Ja. Sehr gut. I don't know if this is something you're experiencing right now.
Ich weiß nicht, ob das was ist, was du gerade jetzt erfährst oder erlebst.
Or something you're stepping into.
Oder etwas, wo du hineintreten wirst, was noch kommt.
But I really sense that the Lord is taking you into a place of intimacy with him.
Aber ich habe das Gefühl, Gott nimmt dich wirklich mit an einen Ort der Intimität mit ihm.
And he's drawing you in very close.
Und er zieht dich ganz, ganz nah an sich heran.
I see you just spending a lot of time with the Lord.
Ich sehe, wie du eine Menge Zeit mit Gott verbringst.
More than perhaps you have in the past.
Mehr als du das vielleicht in der Vergangenheit getan hast.
Or more that even like seems practical or makes sense.
Oder mehr als vielleicht gerade Sinn für dich macht oder praktisch erscheint.
So I just bless that and I pray for you to encounter the Lord more and more in this time.
Ja, und ich segne das, dass du dem Herrn einfach mehr und mehr begegnen darfst in dieser Zeit. Ich möchte noch was dazu ergänzen. Und ich glaube, dass es jetzt nicht ist, dass du jetzt dich zwingen musst, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, sondern ich glaube, dass er dir erst begegnen wird und dich so richtig reinziehen wird. Also so richtig aus dir raus ein Bedürfnis sein wird, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Also fühl es jetzt nicht als Druck, der auf dich kommt, oh, ich muss mehr Zeit mit Gott verbringen, damit ich in diese Intimität reinkomme, sondern sehe es wirklich als ein Geschenk, was er so für dich ausbreiten will, dir zu begegnen. Und vertrau einfach, dass der Rest einfach so kommt und du wirst es so lieben, einfach noch mehr Zeit mit Gott zu verbringen, also sowieso schon tust.
Auch was dazu ergänzen. Den Eindruck, ich weiß nicht, ob du, viele Leute fühlen ja auch manches, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber ich habe eher den Eindruck, es ist nicht so, dass du sagst, die Gegenwart Gottes, ja, wo ist das denn? Was? So vom Fühlen her. Ich habe den Eindruck, andere Leute werden das fühlen in deiner Gegenwart und du bist im Supermarkt oder machst irgendwas oder liegst unterm Auto, reparierst was und hast eigentlich deinen Kopf ganz woanders und Leute sagen, wow, da ist was. Und was machst du anders? Oder was ist, seitdem wir uns letztes Mal gesehen haben, verändert worden? Leute werden dir Feedback geben. Und du erinnerst dich an mich, weil ich so war oder so bin. Ich bin kein Fehler, wie man vielleicht im Englischen sagt. Und es muss nicht sein. Und ich möchte sagen, du bist richtig. Und nur weil andere Leute das anders sehen, heißt nicht, dass alle so sein müssen. Oder anders sind, heißt nicht, dass alle so sein müssen. Und ich habe den Eindruck, Gott möchte mit dir einen ganz individuellen Weg gehen. Gott hat dich so gemacht, auch von deiner Geschichte her. Und du kannst Leute erreichen, dadurch, dass du bist, wie du bist. Und dass du dadurch, dass du auch ihre Geschichte kennenlernst. Und ich möchte dir ein Zeugnis zur Ermutigung geben. Ich habe lange gehadert, Gottes Stimme zu hören, weil ich sagte, oder ich hatte irgendwie eine Box, wie es sein muss. Und Gott spricht zu uns aber oft nicht unsere Muttersprache. Also Deutsch im Sinne von auditives Reden oder so. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, Leute werden zu dir kommen und dir Feedback geben und ihre Geschichten dir erzählen, wie sie Gott begegnen, wenn du gerade in der Nähe bist. Und einfach, dass du, das ist Gottes Geschenk an dich, um dir zu zeigen, dass du Träger von Gottes Gegenwart bist. Und oft in den Momenten, wo du dich vielleicht gar nicht so nah gerade fühlst. Einfach um dir, ja, seine Vaterbeziehung mit dir zu repräsentieren. Ja.
Als ich heute Morgen Zeit mit Jesus verbracht habe, ist mir voll der Vers aus Lukas 5, Vers 17 aufgefallen. Und da heißt es, und des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. Und ich habe einfach voll das Gefühl, dass Gott auch heute Nachmittag einfach heilen will. Und wenn irgendjemand was hat, irgendwie im Ellenbogen, hatte ich einen Eindruck, oder Kopfschmerzen oder im Rücken, und wenn ihr euch frei fühlt, dann dürft ihr kurz aufstehen und dann will ich kurz das einfach freisetzen. Genau. Ja, danke für euren Mut. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist und dass dir alle Kraft gegeben ist. Und ich bete einfach, dass du jetzt kommst und dass du mit deiner Kraft und deiner Gegenwart diese Menschen berührst und dass echt alles wieder in die schöpfungsgemäße Ordnung kommt. Alles, was nicht heil ist, spreche ich jetzt aus. Es muss heil werden im Namen Jesus. Und ja, ich danke dir einfach, Jesus, dass deine Kraft jetzt hier ist, um zu heilen. Und ja, wir preisen dich, geben dir alle Ehre für die Heilung. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Voll gut. Die ihr jetzt gerade mal gestanden seid, die ihr irgendwie physische Probleme hattet, die wirklich Schmerzen hatten oder irgendwas, könnt ihr irgendwas austesten, ob ihr einen Unterschied merkt, irgendwas besser ist. Macht das mal im Glauben, bitte. Bei irgendwem irgendeine Veränderung? Ja? Magst du mal kurz vorkommen und erzählen, was passiert ist? Danke, Jesus.
Ich habe hier einen Bandscheibenvorfall, ne?
Nee.
Okay. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, bin ja seit Wochen in Behandlung und das Maximale ist so. Also, das habe ich jetzt jede Woche so zwei Behandlungen und ich weiß, wie weit ich komme.
Wow. Danke, Jesus. Ich glaube, das war auch das Zeugnis vom Steve da. Das war ja sehr ähnlich. Cool, danke, Jesus. Ich glaube auch nicht, dass das Einzige war, was wir zu erwarten haben von Gott dieses Wochenende. Also teste das immer mal wieder aus, auch über den Abend. Ich glaube echt, dass Gott hier ist und auch in uns wirkt. Und ja, da auch so ein bisschen von uns will, dass wir ja, das glauben oder auch uns wirklich danach ausstrecken und nicht so, oh, jetzt ist nichts passiert, dann halt nicht, ne? Sondern bleibt echt dran. Genau, ich hatte vorher im Lobpreis, der war übrigens der Hammer, ich habe so genossen, vielen lieben Dank, liebes Lobpreisteam, wirklich schön. Ich hatte so einen Eindruck, der hat da so resoniert, auch mit dem, was Steve so gesagt hat. Und ich hatte im Lobpreis so einen Eindruck von, hier sind so viele hungrige Leute, so viele hungrige Herzen, die ich sehe. Und ich hatte das Gefühl, dass bei vielen von euch aber wie so noch eine Mauer ist, die euch, also ja, ihr wollt mehr von Gott und ihr habt es auch schon so oft geäußert und streckt euch danach aus, aber ihr habt das Gefühl, dass irgendwas noch, was euch davon abhält, noch in mehr oder in die Fülle Gottes reinzutreten. Ich weiß nicht, fühlt sich jemand von euch so, merkt ihr das, ihr wollt eigentlich mehr, aber irgendwie ist da wie so eine Blockade oder sowas, irgendjemand, dem es so geht? Ja, super, danke für deine Ehrlichkeit. Mir geht's manchmal auch so. genau. Und dann hatte Steve eben drüber gepredigt über dieses, hey, glauben wir das wirklich, dass Jesus alles vollbracht hat, dass wir gut genug so sind, wie wir sind, oder wollen wir immer noch selber aus unserer eigenen Kraft mehr tun und mehr leisten? Und ich hatte voll das Gefühl, dass das zusammenhängt, dass da einfach was ist, wo wir wirklich nicht so hundertprozentig glauben, dass das, wer wir sind, zu was er uns gemacht hat, dass das genug ist, sondern dass wir irgendwie immer noch den Eindruck haben, ja, ich müsste doch noch mehr machen. Ich möchte das echt jetzt mal über euch aussprechen und es wirklich brechen, dass da irgendwie noch was sein muss, was ihr selber leisten müsst, was ihr selber noch besser tun müsst, sondern einfach schließt mal alle bitte eure Augen, ob das jetzt auf euch zutrifft oder nicht, aber macht euch einfach mal, ihr alle bewusst, ey, Jesus steht vor euch. Und genauso wie ihr seid, ohne dass ihr noch irgendwas tut, ohne dass ihr jetzt irgendwas verändert von dem, wie ihr vor 5 Sekunden wart, sagt er, du bist genug. Du bist genug. Du bist geliebt. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und ich bin so stolz auf dich. Und du darfst genauso kommen, wie du bist. Du darfst genauso kommen, wie du bist. Und du sollst genauso kommen, wie du bist. Ich glaube, hier sind auch echt einige noch, die in ihrem Herzen sich vergleichen mit anderen, die gern in einem gewissen Bereich wären wie jemand anders. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt was ihr einfach vor Gott hinlegen dürft. Paulus schreibt im Korintherbrief von dem Leib, der besteht aus verschiedenen Körperteilen und jeder von uns ist so ein Teil vom Leib Christi. Und wir können nicht alle Augen sein, wir können nicht alle Teile vom Gehirn sein, wir können nicht alle Finger sein, weil dann mangelt's am anderen. Und jeder von uns bringt sowas Wichtiges und Individuelles mit. Und es ist so wichtig, dass ihr das bringt und nicht versucht, jemand anders zu sein, weil das seid ihr nicht. Ja. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen hier. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst und einfach ihnen den Wert offenbarst, den du in sie reingelegt hast, Gott. Wie wunderbar du sie gemacht hast, jeden Einzelnen. Dass sie nicht wie jemand anders sein brauchen, sondern dass es genau richtig ist. Es ist genau richtig, wie du bist und wer du bist. Danke, Jesus. Amen.
Den Eindruck, die Person, die gerade das vorgemacht hat und mit dem Bandscheibenvorfall sich ganz runterbeugen konnte, ist nur der Anfang bei euch. Das Zeugnis ist auch dein Zeugnis, weil es ist eigentlich Gottes Zusage, dass es genauso für dich gilt. Gleiches Recht für alle. Ist so, oder? Gleiches Recht für alle. Und stell dir einmal noch vor, mach mal die Augen zu und stell dir vor deinem inneren Auge, was gerade passiert ist. Hat sich vorgebeugt und es ging nicht. Und ich möchte dir dabei ein paar Bibelverse vorlesen. Er selbst trug unsere Leiden und nahm unsere Krankheiten weg, Matthäus 8, Vers 17. Und es ist ein Zitat sogar schon aus dem Alten Testament, auf Jesus hinweisend. Jesus ging durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium. Und er heilte jede Krankheit unter den Leuten. Matthäus 4, 23. Und in Johannes 6, Vers 38 sagt er, ich bin vom Himmel heruntergekommen, nicht um meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters zu offenbaren. Der Wille des Vaters ist, dich zu heilen. Du bist ein Kind. Ich habe den Eindruck, da ist auch noch eine Person, du hast Schmerzen in den Beinen. Und ich ermutige dich jetzt mal zu laufen. Ich kann dir sagen, wie viele Leute ich gesehen habe in meinem Leben, ich kann dir nicht sagen, weil es sind zu viele, wo ich sagte, hey, das und das, und die Person sagt so, ja, das bin ich, und oder kommt mit dem Anliegen und wir beten, und ich sag, probier es aus, und dann kommt direkt, nee, ist noch nicht geheilt. Und ich so, ja, geh doch mal 10 Meter, geh mal 20 Meter, mach doch mal was, was du vorher wirklich nicht konntest. Und dann kommen sie mit Tränen zurück und naja, ist weg. Und auch in der Bibel gibt's mindestens eine Geschichte, wo während sie gingen, wurden sie geheilt. Und ja, probiert doch mal aus. Nochmal. Ich habe den Eindruck, da ist jemand, der hat eben auch noch Rücken. Gott möchte auch dich heilen. Nimm dieses Zeugnis auch für dich. Wo ist die Person mit den Beinen? Steht doch mal auf. Und mach mal ein bisschen Sport, ein paar Übungen. Lauf doch mal 10 Meter. So. Ja, Respekt. Ich feiere deinen Risikoschritt. Sehr gut. Ja, und wenn du 80% oder besser geheilt bist, sag ich mal, wenn du sagst, ich spüre echt einen Unterschied, dann darfst du dich melden. Und ups, Gott ist schon da. Hab das erlebt, wir hatten Lobpreis gemacht und Gott hat geheilt. Wir haben gar nicht gebetet für Heilung. Wir haben einfach nur auf Jesus geschaut. Und ups, vielleicht trinkst du gleich einen Kaffee in der Pause. Bist vielleicht enttäuscht, dass bei dir jetzt gerade noch nichts passiert ist. Und dann setzt dich wieder hin und merkst, oh, ich kann mich jetzt hinsetzen, es tut nicht mehr weh. Ich ermutige dich einfach, dass du neugierig bleibst. Ich wollte auch noch ein anderes Thema ganz kurz sagen. Wenn wir Träger Gottes Gegenwart sind und es nicht um unsere Leistung geht, verpassen wir aber trotzdem oft Gottes Wirken um uns herum, weil wir so busy sind. Stell dir doch mal einfach mal zu einer zufälligen Zeit den Bäcker für den nächsten Tag, der dich erinnert, oh, in dem Moment könnte Jesus gerade was tun. Was passiert denn gerade um mich herum, wo ich bin, auf der Arbeit oder so?
Wunderbar. Ich kann sprechen ein bisschen Deutsch, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Tut mir leid. Ich sehe zwei Frauen, sie und sie. Und ich denke, Jesus gesagt, Jesus liebt dich und Jesus sagt, du bist sehr gut und er ist sehr stolz auf dich. Und das ist alles. Danke.
Ich weiß nicht, wie dein Name ist, mit der grün-blauen Bluse, genau. Ich hatte so den Eindruck für dich, dass Gott einfach dich erinnern will, dass seine Versprechen an dich gelten und dass sie Ja und Amen sind in Jesus. Und dass du wirklich Siege erringen wirst in der nächsten Zeit und richtige Durchbrüche. Und dass er dich einfach überraschen wird mit dem, wie gut er ist und wie sehr er dich liebt und wie er dich einfach so genau kennt und einfach weiß, was du brauchst und dir da begegnen wird. Und ja, das will ich dir einfach zusprechen und dich ermutigen damit.
Nee, okay. Und zwar du da hinten mit dem grauen, direkt vor der Pferdekoppel, der du da so sitzt. Magst du mal aufstehen? Muss ich vorher schon so angucken. Aber interessant, wenn man Gottes Stimme hört. Also bei mir ist voll oft so, dass ich immer nur so ein Schnipsel bekomme und zum Beispiel nur ein Wort oder eine Zahl oder irgendwas. Und dann muss ich quasi aufs Wasser rausgehen und Risiko eingehen und es anfangen zu sagen. Und wenn ich das mache, dann kommt dann oft mehr, was ich höre, auch so als Ermutigung von euch, ihr müsst nicht, also auch wenn wir Worte von Gott weitergeben oder ja, ist es nicht immer so, dass wir gleich die ganze Offenbarung haben, sondern oft ist es so, erwartet Gott so ein bisschen, dass du ja auch bereit bist, es zu teilen und weiterzugeben und belohnt das dann und spricht weiter, aber manchmal ist es dann ein bisschen komisch. Genau, zum Beispiel habe ich nur dich gesehen und habe dazu noch gar nichts vorher gehört gehabt. Aber jetzt, wo du aufgestanden bist, habe ich den Eindruck, du hast, hast du eine Sache, für die du schon sehr, sehr lange betest und für einstehst und wo du noch nicht so gesehen hast, das, was passiert wirklich im Sichtbaren? Ja, ich hatte zumindest das Gefühl, dass Gott dir sagt, dass er wirklich jedes einzelne Gebet gehört hat und gesehen hat und dass er schon am Arbeiten ist. Und dieses Lied, Waymaker, Miracle Worker, da kennst du, wo es dann heißt, even when I don't see it, you're working. Da hatte ich das Gefühl, dass es voll jetzt zu dir spricht, einfach auch in den Situationen, wo du dir Veränderungen wünschst oder noch nicht den Durchbruch wünschst, den du siehst, den du dir eigentlich wünschst, dass du da einfach treu bleibst und dahinter bleibst und Gott wirklich vertraust, dass er deine ganze Situation kennt. Und ich habe auch voll das Gefühl, dass es nicht nur was zu tun hat mit deinem Umfeld oder so, sondern dass da was, dass es auch um innere Prozesse geht, wo du dich danach sehnst, irgendwie um Wachstum oder um irgendeinen Durchbruch im Inneren und wo Gott wirklich sagt, du bist kurz davor und ja, gib einfach nicht auf und bleib dran und ja, er ist treu.
Ja. Ich will noch. Ich hatte nämlich eben gerade zu Olli, während Steve noch geredet hat, hatte ich, du hast immer so nett auf Feedback von uns gewartet, ne? Und mir geht's tatsächlich auch so oft bei der Musik, ne? Und ich denk so, boah, ne? So, ne? Und ey, wir haben schon viele Seminare gemacht und Workshops und jedes Mal kommt dieser blöde Spruch, ja, wir sind ja Ostwestfalen, so, ne? Und meine Frau, die erinnert mich immer daran, so dieses, diese dämlichen Wahrheiten, die man permanent irgendwie so ausspricht, einfach mal zu brechen. Ja, wir wohnen zwar in Ostwestfalen, aber warum müssen wir uns alle so verhalten als, oder das immer als Grund dafür nehmen, dass wir jetzt Zähne nicht auseinanderkriegen, so, ne? Und ich, ja. Aber ich hatte eben gerade den so Gedanken und da hat den Olli gesagt und ich fand es deswegen richtig cool, als du das, also du bist, hast quasi genau den Punkt getroffen mit dem, was du angesprochen hast eben gerade. Diese Bereitschaft, die Mauer hast du es genannt, ne? Diese Mauer, dass du hast das Gefühl, da ist noch so eine Mauer und die verhindert, dass wir uns dem so öffnen. Und das versteckt sich auch hinter dieser sah die Plattitüde da, ja, wir sind ja aus Westfalen, ne? Wir sind alle irgendwie so ein bisschen zurückhaltend so. Und ich fänd's cool, wenn wir genau dieses Thema, ähnlich wie du es gerade nochmal gemacht hast, so diese Lüge einfach brechen und so Freiheit über uns als Gemeinde genau an der Stelle ausrufen und dass wir jetzt in zukünftigen Seminaren sowas einfach gar nicht mehr sagen. So. In Jesu Namen möchte ich das so über jeden Einzelnen, der hier jetzt ist, aussprechen und der mit der Autorität, die uns gegeben ist, dürfen wir uns zusprechen, dass wir frei sind, eine neue Identität sind, in Qualität und Wesen neu, dass wir hier in dieser wunderschönen Gegend wohnen dürfen, aber dass wir wirklich eine Freude und eine Freiheit in uns tragen, die so zu unserer DNA wird und das aus uns raussprüht und dass wir das auch ausstrahlen können, dass allein durch unsere Gegenwart, durch unser Sein wirklich Dinge in unserer Aura verändert werden und dass so diese Verschlossenheit, dass die jetzt wirklich verschwinden muss und auch keine Macht mehr hat über niemanden von uns. In Jesu Namen, Amen.